Deutschlandfunk. Der Politik-Podcast.
So, Frank, komm rüber. Wir sind im Deutschen Bundestag. In der, was ist es, die Westlobby vor dem Plenarsaal des Deutschen Bundestages. Durch die Glaswände können wir da rüberschauen. Überall stehen ja auch Fernseher rum und so schwarze Sitzgarnituren. Da sitzen wir am Freitagmorgen, letzter Sitzungstag vor der langen Sommerpause des Deutschen Bundestages. Es ist kurz nach 11 und wir nehmen Folge 324 des Politik-Podcasts auf, während wir können mal kurz reinhören, drüben im Plenum gerade Dietmar Bartsch von den Linken spricht.
Die Nonchalance, mit der hier umgegangen worden ist, auch von Regierungsmitgliedern, die geht eben nicht. Wir brauchen viel, viel mehr Nachdenklichkeit, auch im Ergebnis des jetzigen Verfahrens. Und wenn hier eben gesagt worden ist,
also ja mehr Nachdenklichkeit fordert Dietmar Bartsch gerade drüben im Plenum. Das lösen wir jetzt ein im Politik-Podcast mit Stefan Detjen,
Katharina Hamberger,
Frank Capellan,
Gudula Geuter.
So, hallo, ziemlich irre Woche, die wir hier hinter uns haben. Eigentlich hatten wir uns ja alle darauf eingestellt, dass wir jetzt über das große Finale des Heizungsstreits berichten. Eigentlich sollte jetzt gerade die Debatte oder vielleicht gerade zur Stunde die Abstimmung über das Gebäudeenergiegesetz, vulgo Heizungsgesetz, stattfinden. Alles ausgefallen, weil das Bundesverfassungsgericht der Koalition einen ziemlich fetten Strich durch die Rechnung gemacht hat. Und vielleicht fangen wir damit mal an oder reden vielleicht zunächst mal drüber, was hier gerade im Bundestag los ist. Wer kann es
genau
erklären?
Das. Man spricht gerade über das Heizungsgesetz, allerdings in ganz anderer Form, als das eigentlich geplant war. Es sollte die Abstimmung geben, die kann es nun nicht mehr geben. Und stattdessen gibt es diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die dem Gesetzgeber, die der Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP ja ins Stammbuch geschrieben hat, dass sie einfach schlecht die Gesetzgebung geplant hat, indem sie möglicherweise, all das ist noch zu prüfen, Abgeordneten zu wenig Zeit gegeben hat. Und der Antrag lautet nun, Katharina, du hattest ihn gestern Abend geschickt bekommen.
Aber ich hab's schon wieder vergessen, aber ich...
Also kurz gefasst, man möge sich besserer Gesetzgebung befleißigen.
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts respektieren, Rechte des Deutschen Bundestages achten, Neustart beim Heizungsgesetz einleiten. So der korrekte Titel dieses Antrages der Unionsfraktion, den die gestern Abend eingebracht haben.
Respektieren tun sie es, glaube ich, alle. Das haben sie immer wieder betont. Und ich habe jetzt gerade gesehen, da sind Britta Hasselmann und Katharina Dröge, die Fraktionsvorsitzenden der Grünen, gerade durch diese Glastür aus dem Plenarsaal gekommen, Richtung Bundestagsrestaurant gegangen. Und ich glaube, die haben die Nase gestrichen voll. Die haben sich die Reden jetzt auch angehört von Friedrich Merz, der Oppositionsführer, der kräftig ausgeteilt hat vor wenigen Minuten hier. Und danach von Alice
bekommen hat von seiner eigenen Fraktion lange.
Und dann Alice Weidel, die Fraktionschefin der AfD. Und die AfD ist sicherlich die Partei, die von diesem ganzen Hickhack, das wir seit Monaten erleben, profitiert und jetzt noch einmal profitiert davon, dass eben dieses Heizungsgesetz nicht wie geplant vor der Sommerpause verabschiedet werden konnte.
Ich glaube, wir müssen auch diese ganze Stimmung hier nochmal beschreiben, die wir in diesem Bundestag jetzt wahrgenommen haben, seitdem wir hier sind. Das ist ja nicht, also man merkt, wie angespannt das alles ist. Wir haben eine Bundestagspräsidentin, die hier offenbar in dieser Sitzung regelmäßig zur Ruhe mahnen musste, schon gesagt hat, dass die Nerven hier blank liegen. Wir haben erlebt einen Hammelsprung, das haben wir ja auch nicht alle Tage.
Ich glaube, das musst du noch mal erklären.
Genau, das muss ich noch mal erklären, dass hier die Unionsfraktion offenbar gefordert hat, dass Robert Habeck an dieser Sitzung auch teilnimmt als Minister dann für dieses Heizungsgesetz. Und die können ja dann beantragen, dass er hierher zitiert wird. Und darüber wurde dann hier auch abgestimmt.
Und das hat dann da auch dazu... Das findet hier ein paar Meter vor
genau,
uns statt.
Genau. Das hat dazu geführt, dass Gudula Geuter ein bisschen zu spät gekommen ist, weil sie hier nicht durchgehen konnte. Das ist immer der direkte Weg zu unserer Reporterstelle hier vor im Plenarsaal ist gesperrt, wenn hier namentliche Abstimmungen stattfinden oder sowas stattfindet wie ein Hammelsprung. Hast du es jetzt erklärt?
Nein, aber also nicht. Es gibt hier drei Türen in diesem Bundestag. Die stehen quasi für Ja, Nein und Enthaltung. Und die Abgeordneten, wenn ein Hammelsprung ist, müssen dann alle erstmal noch draußen gehen. Dann ist ja ein Riesenaufstehen. Und man ruft noch alle möglichen anderen Abgeordneten zusammen, weil es dann auch um die Beschlussfähigkeit des Bundestages geht. Also wie viele Abgeordnete sind tatsächlich hier? Und dann kommen alle nach draußen und gehen dann durch jeweilige Türen wieder rein, ob sie eben dagegen, ob sie dafür sind oder ob sie sich enthalten. Und dann wird gezählt, jeder einzelne Abgeordnete, der da durchgeht. Und dann haben wir am Ende ein Ergebnis.
Also das ist eine Methode, mit der man exakte Feststellungen machen kann, genau, wie eigentlich die Stimmverhältnisse sind, wenn das im Plenum nicht so ganz klar ist. Der berühmte Hammelsprung, der sich hier vor unseren Augen abgespielt hat.
Und aber direkt, wenn ich das noch kurz sagen darf, direkt neben diesen Glastüren sind eben diese Regale, die sind jetzt schon wieder verdeckt durch Jalousien, die werden dann hochgezogen. Und da können sich die Abgeordneten ihre Stimmkarten abholen, wenn es um die namentliche Abstimmung geht. Und da haben wir eben auch eine hier erlebt. Da war auch ziemlich großes Stimmengewirr hier zu vernehmen. Da kamen alle raus. Da wurde dann auch diese schrille Bundestagsklingel geläutet, die dann eben die Abgeordneten auch von außerhalb hier in den Plenarsaal hineinruft zur Abstimmung.
Es ist ja ein Podcast, in dem wir auch noch in anderen Zusammenhängen wirklich über diese denkwürdigen Stimmungslagen sprechen können, die wir in den Tagen jetzt erlebt haben hier in Berlin bei vielen Gelegenheiten. Sommerfeste spielen da auch eine Rolle. Aber vielleicht fangen wir wirklich nochmal an mit diesem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts und erklären, was da eigentlich wirklich los war. Ich finde ja, in der ganzen Berichterstattung in allen Medien ist das nach wie vor ziemlich durcheinander gegangen, was das Bundesverfassungsgericht da eigentlich gemacht hat. Haben die gesagt, das Heizungsgesetz ist schlecht? Nein, haben sie nicht gesagt. Haben sie gesagt, es werden Abgeordnetenrechte verletzt, weil das alles zu schnell gegangen ist? Haben sie auch nicht gesagt, wenn man den Beschluss
noch liest? Noch nicht zumindest.
Naja, sie haben gesagt, es ist alles offen, denn es ist eine Entscheidung im einstweiligen Rechtsschutz. Eine Eilentscheidung nennt man das, in der, wer erklärt es, Gudula vielleicht, was genau gesagt wird?
Man ist hier ganz sauber den Regeln der einstweiligen Anordnung gefolgt. Eine einstweilige Anordnung kann ergehen, wenn dadurch ein Zustand nicht endgültig geregelt wird. Hier gab es den Abgeordneten Thomas Heilmann, der erstmal, bevor sich dann ein paar AfD-Abgeordnete draufgesetzt haben, im Alleingang gesagt hat, dieses Gesetzgebungsverfahren ist so holterdiepolter, da kann ich mir keine Meinung bilden, das geht zu schnell. Da werden meine Rechte als Abgeordnete verletzt und ich will 2 Wochen mehr Zeit haben.
Ja, und was schon mal bemerkenswert ist, dieser Alleingang, den man hätte erwarten können nach dem Krakeelen, nach dem Tanz, den wir da gesehen haben, dass sich da eigentlich die Fraktion anschließt, dass die Unionsfraktion das gemeinsam macht. Nee, der hat es allein gemacht.
Aber erstmal zu der Frage, worum es eigentlich ging. Also, er hat gesagt, meine Rechte als Abgeordneter sind verletzt und das Bundesverfassungsgericht hat erstmal gesagt, das ist denkbar. Ob das so ist, entscheiden wir jetzt nicht. Es liegt nicht auf der Hand, dass er Recht hat, es liegt nicht auf der Hand, dass er Unrecht hat und mehr muss in diesem Eilverfahren erstmal gar nicht sein. Und dann geht es um eine Abwägung. Und da geht es nicht darum, wer eher Recht hat, sondern es geht um die Frage, sollte der Abgeordnete Thomas Heilmann im Endeffekt Recht haben, aber wir haben dieses Gesetzgebungsverfahren durchgehen lassen, dann ist es durch, dann kann man das nicht mehr herstellen. Andersrum, wenn wir jetzt erstmal das Gesetzgebungsverfahren ja nicht dauerhaft stoppen, sondern nur verzögern, dann kann man es auch danach noch weitermachen, dann ist weniger verloren. Das ist also diese übliche Folgenabwägung, die man da macht und die eben erstmal noch nichts darüber sagt, ob wirklich die Rechte des Abgeordneten verletzt sind in der Theorie. Ja. Das ist die Theorie und tatsächlich liegt in so einer Entscheidung, wenn man damit ein Gesetzgebungsverfahren stoppt, natürlich schon eine Aussage. Denn das haben Sie noch nie getan. Und das haben Sie, würde ich jetzt mal sagen, aus gutem Grund noch nie getan. Es gibt eine Entscheidung aus den 70er Jahren, da haben Sie das Rundweg abgelehnt, haben gesagt, das sind Interna des Bundestages, das sind jetzt meine Worte, Interna des Bundestages, in die wir uns nicht einmischen. Und es gab im vergangenen Jahr eine mündliche Verhandlung mit Entscheidung Anfang dieses Jahres. Da ging es um die Parteienfinanzierung und da hat die AfD genau das gesagt. Hat gesagt, das war ein Gesetzgebungsverfahren, in dem wir einfach keine Zeit hatten, uns mit der Materie vertraut zu machen. Das ist aus formalen Gründen abgelehnt worden. Aber da hat man schon gemerkt, es gibt mindestens einen Richter, der ehemalige saarländische Ministerpräsident Peter Müller, der das ausgesprochen ernst genommen hat, der wollte da gerne ran. Und man hat wirklich einen Tag drüber verhandelt und hat es nachher aus formalen Gründen abgelehnt. Also, das hat es noch nie gegeben. Es hatte sich angedeutet, dass es Richter gibt, die in so eine Richtung gehen wollen. Aber warum hat es das nie gegeben? Weil es eine Gewaltenteilung gibt. Und weil das Bundesverfassungsgericht bisher gesagt hat, wie das Parlament seine eigene Arbeit organisiert, da mischen wir uns nicht ein. Und davon sind die Richter jetzt abgewichen.
Aber die Bedenken der Verfassungsrichter müssen ja gewaltig gewesen sein. Du hast es ja gerade so geschildert. Von daher sind das für mich, pardon, sind auch so ein bisschen juristische Spitzfindigkeiten, dass ihr jetzt natürlich zu Recht sagt, Stefan und Gudula, als Juristen zu Recht sagt, das war noch kein Urteil, das war kein Spruch. Wir haben da telefoniert, als ich am Donnerstag im Programm war, weil ich so den Eindruck vermittelt hatte, dem Verfassungsgericht geht das zu schnell. Und natürlich haben Sie das in der Sache so noch nicht entschieden, aber ja, Sie aber mussten Sie sich ja, ja entscheiden. Und ich habe dann danach auch gesagt, ja, es ist in dem Sinne kein Urteil, weil Friedrich Merz direkt von einem Urteil sprach und sagte,
wenn dann beschlossen.
Klare Ansage aus Karlsruhe, das wurde hier viel zu schnell durchgezogen. Das wird natürlich im Nachhinein erst untersucht, aber mich würde es wundern, wenn die Verfassungsrichter im Nachhinein sagen würden, nee, eigentlich war das alles in Ordnung, man hätte das auch so schnell durchwinken
können. Also mit Prognosen wäre ich da vorsichtig, das wissen wir noch nicht, aber trotzdem liegt alleine in dieser Eilentscheidung natürlich auch eine Aussage.
Ja, eben.
Aber man muss noch mal zitieren, in der Entscheidung, weder von vornherein unzulässig noch offensichtlich unbegründet, heißt es da. Nicht offensichtlich unbegründet, das reicht denen schon, um diese Bremse da reinzuhauen. Aber sie schreiben auch, der Ausgang des Verfahrens erscheint offen. Aber sie geben einen Hinweis, das ist das einzige materielle, inhaltliche, was sie sagen. Und das ist ein interessantes Zitat. Artikel 38 Absatz 1 des Grundgesetzes, der Rechte der Abgeordneten, um die es dann gehen wird, definiert. Und da heißt es dann, den Abgeordneten steht nicht nur das Recht zu, im Deutschen Bundestag abzustimmen, sondern auch das Recht zu beraten. Diese setzt eine hinreichende Information über den Beratungsgegenstand voraus. Die Abgeordneten müssen dabei Informationen nicht nur erlangen, sondern diese auch verarbeiten können. Und darum wird es dann gehen. Und ich fand das interessant zu sehen, wie dieser, vielleicht muss man über den auch nochmal sprechen, über diesen Abgeordneten Thomas Heilmann, der ja niemand der ersten Reihe ist. Den kennt man in Berlin, weil der hier auch mal Justizsenator gewesen ist. Er ist in der CDU-Fraktion eine bekannte Figur, aber eben keiner der ganz großen Prominenten. Aber er ist dann hier am Morgen nach der Entscheidung in die Bundespressekonferenz gekommen, hat da auch einen Solo-Auftritt gehabt. Und das fand ich bemerkenswert, weil er hat das auch eingeleitet, zu Recht hat gesagt, ich trete hier nicht als triumphaler Sieger auf, sondern hat eigentlich sehr nachdenklich erklärt, worum es ihm geht, nämlich um Qualität der Gesetzgebung. Und er hat eine Klage geführt und begründet und hat gesagt, das, was wir da erlebt haben jetzt in diesem Heizungsstreit, dass uns wenige Tage vor der Abstimmung ein 94-seitiges Papier, das einfach nur die Synopse der Änderungen ist, des Gesetzentwurfs, eines 170-seitigen Gesetzentwurfs vorgelegt wird, dass da am Anfang der Woche, an deren Ende abgestimmt werden soll, noch eine Expertenanhörung durchgeführt werden soll, wo eigentlich klar ist, da wird jetzt nichts mehr dran geändert. Das alles hat ein Muster. Das ist etwas, was wir immer häufiger gesehen haben. Nicht nur in der Zeit der Regierung Merkel, als es um die Euro-Krise ging, 2012, 2013, wir erinnern uns alle, da gab es diese Entscheidungen, wo der Bundestag quasi über Nacht entscheiden musste, sondern er sagt, das ist ein Muster, das wir gerade jetzt in der Ampelkoalition sehen und das Rechte des Parlaments missachtet.
Und das war aber nicht nur bei der Euro-Rettung so, das war nicht nur bei Corona-Fragen so, das war in beiden Legislaturperioden der Großen Koalition ganz regelmäßig so, dass sich die damalige Opposition, und das heißt Grüne und FDP, vor allem die Grünen, vehement beschwert haben, dass die Große Koalition so lange braucht, um auf einen Nenner zu kommen, dass danach keine Zeit mehr fürs Gesetzgebungsverfahren bleibt. Und das hat ja nicht nur für die Opposition Auswirkungen, sondern das hat eben auch für Experten Auswirkungen, die keine Zeit mehr haben, ihre Gutachten, ihre Stellungnahmen vorzubereiten. Und für die Experten heißt es auch, sie können sich ausmalen, dass der Gesetzgeber danach keine Zeit hat, das, was sie da alles klug vorgetragen haben, auch noch einzuarbeiten, weil die Gesetze im Prinzip so stehen, wie sie sehen.
Aber das hat sich ja jetzt auch fortgesetzt. Es hat sich gehäuft. Es hat dazu geführt, dass Bärbel Baas als Bundestagspräsidentin im März einen Brief geschrieben hat, das öffentlich gemacht hat. Hört mal her, Leute, das geht hier alles zu schnell. Wir sind nicht permanent im Krisenmodus, wie es in der Pandemie war, wie es bei Entscheidungen war mit Blick auf den Krieg Putins gegen die Ukraine. Der Bundespräsident hat sich ähnlich geäußert und mein Eindruck ist, und der wurde auch von Abgeordneten vermittelt, dass sich natürlich auch Verfassungsrichter davon beeinflussen lassen. Da haben nämlich so einige gesagt, ja, wir haben so das Gefühl, dass die jetzt mal ein Zeichen setzen wollen, dass die jetzt an diesem Punkt sagen, ja, wir kippen das Ganze oder wir stoppen das erstmal, wir legen unser Veto ein, weil es eben sich so gehäuft hat, dass wir in diesen Schnellverfahren entscheiden müssen.
Ich wollte nur meinen Gedanken eben noch zu Ende bringen. Das war vorher in den Großen Koalitionen so auffällig, dass im Koalitionsvertrag steht, nicht genau bezeichnet, aber wir wollen bessere Gesetzgebung machen. Und das ist jetzt etwas, an das auch Bärbel Baas wieder erinnert hat. Ich will nur sagen, das hat eine längere Linie und das hat aber durch die Querelen in der Ampel eben trotzdem nochmal zugenommen.
Das Interessante ist ja jetzt, was daraus folgt möglicherweise. Also nicht nur, dass wir heute das Heizungsgesetz nicht diskutieren, sondern diese Frage, die Heilmann gestern auch aufgeworfen hat, nämlich kann man sich interfraktionell zusammensetzen und kann man darüber sprechen, ob im Gesetzgebungsverfahren andere Abläufe möglich sind. Er hat nicht in Abrede gestellt, dass es Gesetzgebungsverfahren gibt, die schnell durchgezogen werden müssen. Nur in diesem Fall stellt sich ja tatsächlich die Frage, hätte das so sein müssen oder war das jetzt nur, um die Ampel einen ruhigeren Sommer zu bescheren?
Ja.
Und da bin ich tatsächlich gespannt, was da passiert, weil er konnte gestern keine Aussage darüber treffen, wie da die Stimmung innerhalb seiner Fraktion ist, die sich ja eben dieser Klage nicht oder diesem Eilverfahren nicht angeschlossen hat, ihn aber angeblich durch einen Brief wohl noch unterstützt hat. Und er konnte auch nicht so recht sagen, wie die Ampel das einschätzen wird. Er sagt aber auch, dass er Sympathien hatte wohl aus den Ampelparteien, dass sich da vielleicht jetzt mal was ändert. Also da bin ich sehr gespannt, ob man versucht, jetzt dem Verfassungsgericht da vielleicht sogar zuvorzukommen.
Also ich würde sagen, es ist jetzt klar, es wird eine Verfassungsgerichtsentscheidung, möglicherweise eine mündliche Verhandlung geben, wo das Bundesverfassungsgericht sich anschaut, wie jenseits formaler, streng formaler Vorschriften Gesetzgebung läuft und wie diese formalen Vorschriften, es muss 3 Lesungen geben, es muss eine Anhörung in den Fachausschüssen geben, wie in solchen Gesetzgebungsverfahren dann die Rechte der Abgeordneten gewahrt werden müssen. Ich glaube, man muss dabei im Kopf behalten, dass das Bundesverfassungsgericht nicht dafür zuständig ist und nicht gewährleisten kann, dass es gute Gesetze gibt. Der Bundestag hat das Recht und hat die Möglichkeit, schlechte Gesetze zu machen. Das gehört zur Freiheit des Verfassungsorgans Bundestag. Der Bundestag kann auch schnelle Gesetze machen, und zwar auch aus politischem Druck. Das ist die Freiheit der Mehrheit eines Bundestages. Wenn die finden, wir müssen das ganz schnell machen, dann haben sie das Recht dazu. Mir kommt ein Gedanke, den man in dieser Zeit vielleicht immer im Kopf haben muss noch, dass das Bundesverfassungsgericht darauf schauen könnte, ist das, was wir jetzt hier aus einer politischen Not, aus der Unfähigkeit der Koalition heraus gesehen haben, ist das etwas, was in anderen Konstellationen missbraucht werden kann. Und zwar im Fall, wir haben ja unter Umständen mal eine Mehrheit einer national-populistisch-illiberalen Partei, die eine Mehrheit hat, wo sich eine Mehrheit um Abgeordnetenrechte gar nicht kümmert. Und die nutzen so etwas, das sind Ansätze, was wir zum Beispiel in Israel gesehen haben in der Debatte um die Wahlreform, um ihre Mehrheit brachial auszunutzen und Diskussionszeiten zu verkürzen, Gesetze zu machen und auch der Öffentlichkeit überhaupt keine Chance zu geben, wirklich zu verstehen, was da eigentlich beschlossen wird. Da könnte man möglicherweise auch Missbrauchsriegel in Karlsruhe vorschieben.
Aber selbst wenn du sagst, der Bundestag hat das Recht, schlechte Gesetze zu machen, ja, hat er, nur hat der ja auch eine Verantwortung. Die Parteien haben eine Verantwortung auch gegenüber der Gesellschaft. Und wenn wir sehen, was im Moment für eine Stimmung haben, gesellschaftlich. Wir haben diesen Aufstieg der AfD im Moment. Wir haben eine große Verunsicherung. Es wird sich niemand explizit mit parlamentarischen Verfahren beschäftigen und sagen, ich schaue mir das mal ganz genau an, wer hat da was und wann. Aber dieses Gefühl, das da bleibt von so einem Gesetzgebungsverfahren, das ist gesellschaftlich, glaube ich, sehr schwierig.
2 Anmerkungen dazu noch. Zum einen, das ist nicht wirklich Missbrauch, aber es geht eben in die Richtung, warum einem die Hutschnur hier platzen kann. Zu diesem konkreten Verfahren. Wir hatten hier ein Verfahren, das nicht ins Parlament gekommen ist, weil eine der 3 Parteien das nicht wollte, die FDP. Wir hatten einen langen Aushandlungsprozess, der im Parlament hätte stattfinden können. Da hätten die Expertenanhörungen stattfinden können. Da wäre vielleicht das Gesetz noch nicht fertig gewesen. Insofern wissen wir nicht, ob das im Ergebnis wirklich geholfen hätte. Aber ganz vieles von dem, was ins parlamentarische Verfahren gehört, hätte in aller Ruhe stattfinden können, wenn man das früher ins Parlament gegeben hat. Das heißt, insofern war das kalkuliert, weil auch klar war, wann die Sommerpause beginnt. Und das ist hier ein besonderes Problem. 2. Anmerkung zu dieser mündlichen Verhandlung, die ich eben schon mal benannt habe, zu der Frage Parteienfinanzierung auf Betreiben der AfD. Da war für mich am beeindruckendsten eine grüne Rechtspolitikerin, die da aufgetreten ist, Manuela Rottmann, die gesagt hat, auch wir waren damals Opposition, auch wir hatten darunter zu leiden, nur das lassen Sie bitte uns als Parlamentarier ausfechten. Das ist nicht Ihr Bier. Und ich hatte den Eindruck, dass das tatsächlich auch auf der Richterbank einen gewissen Eindruck hinterlassen hat. Und das ist eben das Spannungsfeld. Mischen sich die Richter allgemein ein? Und auf der anderen Seite, wo setzen Sie schon mal Signale, dass es eine Missbrauchskontrolle gibt?
Wir müssen jetzt vielleicht mal erzählen, wie das hier eingeschlagen ist, diese Bombe aus Karlsruhe. Das war Donnerstagabend.
Mittwochabend.
Mittwochabend. Und Die meisten von uns haben das gemacht, was man in dieser Woche tut. Man hängt abends auf irgendwelchen Sommerfesten rum. Die Woche ist gefüllt mit Sommerfesten. Landesvertretungen, das ZDF, Ministerien laden ein an lauen Abenden. Und die Blase tummelt sich und zum Teil macht man Partyhopping, geht an einem Abend zu 2, 3 solcher Sommerfeste. Ich hatte den Abend, wo ich daheim war, und dann geht's Handy an und es kommen die ersten Nachrichten. Ich kriege mit, das Verfassungsgericht trifft diese Entscheidung, die keiner von uns erwartet hatte. Ich hätte auch wahnsinnig viel Geld verlieren können in der Woche, weil ich darauf gesetzt hätte, das machen wir nicht.
Du warst nicht in dieser Verhandlung, wobei ich das auch nicht geglaubt habe.
Ja, die Gudula, ja genau. Also Gudula hätte Geld gewinnen können, natürlich. Ich hätte es verloren und rufe den Frank an, der, wo ich dich, du musst erzählen, wo ich dich
erreicht habe. Ja, ich war auf dem Hoffest der SPD-Bundestagsfraktion, also eines dieser vielen Sommerfeste, das da im Schatten des Kanzleramtes stattgefunden hat, im Tipi am Kanzleramt. Und ein Kollege aus Köln meinte scherzhaft, ihr nennt das dann Hintergrundgespräche, wenn ihr da feiern geht. Aber in der Tat ist es ja so, dass man bei solchen Festen Gelegenheit hat, viele prominente Politiker, Abgeordnete zu treffen. Und natürlich war das da auch vorher schon ein Thema.
Und ich, sag dir, hast du mitbekommen, Karlsruhe? Und der Frank sagt, nö, hier noch nicht. Und da drüben steht genau, Saskia Esken.
Genau, das war also in der Tat so. Kurz vorher hatte auch der Kanzler gesprochen. Wir hatten dann danach noch zusammengestanden in relativ kleiner Runde mit Olaf Scholz und Rolf Mützenich und hatten auch genau darüber gesprochen. Der SPD-Fraktionschef meinte, ja, jetzt müsste ja langsam mal die Erklärung, die Entscheidung aus Karlsruhe kommen, aber keiner hatte mehr damit gerechnet, dass das an dem Abend noch passieren würde. Und in der Tat, also ich war da im Gespräch, ich hatte zuerst noch einen Anruf von Ann-Kathrin Büsker weggedrückt, weil ich im Gespräch war. Und da ging es dann eben um diese Entscheidung und konnte eben dann auch einigen, wie eben Saskia Esken, der SPD-Vorsitzenden, sagen, ja, die Entscheidung ist da aus Karlsruhe und wie bewerten Sie das jetzt?
Und wie hat sie geschaut?
Ja, sie waren natürlich alle baff. Da hatte so niemand mit gerechnet, zumindest auch nicht an dem Abend. Und das wurde natürlich dann, auch wenn man das öffentlich versucht hat, später anders darzustellen. Es wurde natürlich auch in Koalitionskreisen bei der SPD, da waren übrigens eben nicht nur Sozialdemokraten, da war auch Britta Hasselmann beispielsweise, da war auch Christian Dürr von der FDP da, Unionsvertreter waren da. Und trotzdem hat man das in diesen Koalitionskreisen dann als Schlappe eben für die Ampel dargestellt, wobei man sagen muss, in Teilen der FDP gab es dann sehr schnell an dem Abend auch, so habe ich es empfunden, Triumphgeheul. Wolfgang Kubicki, der Bundestagsvizepräsident und stellvertretende FDP-Chef, der hat sofort gesagt, naja, jetzt kriegen die Grünen die Quittung dafür, dass sie dieses Gesetz so schnell vor der Sommerpause durchbringen wollen.
Genau, Frank Schäffler hat nochmal gesagt, ja. Gründlichkeit geht vor Schnelligkeit, was immer man daraus für die Zukunft reinlesen will.
Linda Teuteberg hat sich ähnlich geäußert. Also man.
Bevor wir da jetzt, da kommen wir noch dazu, aber ich würde gerne, weil wir gerade über diese Sommerfeste gesprochen haben und sich vielleicht viele, die uns zuhören, wirklich fragen, was ist das, würde ich da nochmal gern einhaken. Also wir haben es jetzt ansatzweise geschildert. Also es ist so ein Sommerprogramm, das zieht sich so über 2, 3 Wochen hin, da kriegt man diese Einladungen. Eben die Landesvertretungen, hatte ich glaube ich erwähnt, machen das. Also es gibt das Hessenfest, es gibt, gestern Abend war das bei den Baden-Württembergern,
das Stallwächter. Das ist die letzte Party, sozusagen.
Das Auswärtige Amt hat ein großes...
Das Auswärtige Amt war gestern Abend, waren wir auf dem Dach des Auswärtigen Amtes. Das ist alles sehr, sehr schön draußen. Wenn das Wetter gut ist, ist das prima. Und wenn jetzt jemand sagen würde, ja, das ist diese Berliner Bubble, da steht ihr dann zusammen, lasst es euch gut gehen, trinkt Bier zusammen, es gibt Grillwürstchen oder wie hieß das bei den... beim Auswärtigen Amt, du warst gestern auch da, gute Laune, ja. Würstchen oder sowas?
Nee, das hat einen Hintergrund. Es hatte sich Baerbock ja versprochen auf einer Reise und hatte statt Beacon of Hope, Bacon of Hope gesagt. Und damit hat sie dann gestern gespielt und hat gesagt, es gibt heute keinen Speck, es gibt Bratwürste, die können Sie gern Bratwürste der Zuversicht nennen. Also das heißt, okay, das geht launig zu.
Lacht man
das
ist, gemeinsam, genau. Ist das... Wenn jetzt jemand sagt, das ist genau der Ausdruck der Berliner Bubble, da steht ihr zusammen und wie könnt ihr noch neutral und distanziert sein? Hat diejenige einen Punkt oder nicht?
nicht unbedingt. Also ich würde da jetzt mal gegenhalten bei der SPD, dieses Fest, wo ich eben von sprach. Da waren über 2000 Leute und das sind dann auch viele Mitarbeiter der Bundestagsabgeordneten. Das wurde dann immer wieder betont, die ja dann auch im Hintergrund vieles zu leisten haben, gerade in den unruhigen Zeiten. Und das war so ein Dankeschön auch für die, an die zu sagen, und so hat es dann Rolf Mützenich zu Beginn auch gesagt, ohne eure Arbeit hätten wir das hier auch so schnell nicht auf den Weg bringen können. Heizungsgesetz, was ja dann eben nicht so schnell auf den Weg kommen konnte. Aber so war das auch gemeint. Also ich glaube, das spielt dann auch eine Rolle, dass man da mal zusammenkommt. Und es war eine gelöste Stimmung. Man hatte gehofft, jetzt hat man alles hinter sich und geht jetzt frohen Mutes in den Urlaub.
Aber das noch kam mal, Katharina, das kam ist das zu viel, der Kumpelei
also ich kann, oder ich das kann Zusammenseins? Ich kann das verstehen, wenn das von außen so wirkt und wenn dieser Eindruck dann auch artikuliert wird. Ich glaube, man muss auch mit erklären, dass eben Teil unseres Geschäftes und unserer Profession eben auch ist, Kontakte zu knüpfen, mit Leuten in den Austausch zu gehen, gerade mit Politikern, Politikerinnen in den Austausch zu gehen. Und ich finde, solche Feste sind für mich dann die Möglichkeit, auch mit denjenigen in Kontakt zu kommen, die ich vielleicht sonst nicht so auf dem Schirm habe, die ich vielleicht in diesem hektischen Alltag, den wir sonst haben, nicht treffen kann. Und dann kann man sich mal zusammensetzen, kann man mal miteinander reden im Hintergrund. Und das finde ich ist wahnsinnig wichtig. Also ein Netzwerk zu haben, Kontakte zu haben, das ist eben ein Teil dessen, wie wir arbeiten. Und ansonsten könnten wir auch gar nicht arbeiten.
Ich kann das auch verstehen und das ist auch eine Gratwanderung. Also gestern zum Beispiel beim Auswärtigen Amt, Frank, war es explizit ein Pressefest. Da wurde zwar auch der Pressestelle nochmal besonders gedankt, aber ein großer Teil der Leute, die da rumstanden, waren Leute von Medien, die dort auch verköstigt wurden und die Gespräche waren freundlich. Also insofern kann ich das von außen verstehen und vielleicht ist es sogar manchmal so, weil das eine Gratwanderung ist und wir bei diesen Kontakten, die wir knüpfen, bei den Netzwerken, die wir haben, auch bei den Gesprächen, aus denen sich neue Themen ergeben, auf die man vorher nicht gekommen ist, eben ständig darauf achten müssen. Oder ich würde auch noch mal behaupten, nach ein paar Jahren ist das einfach so drin, dass das keine Frage mehr ist, dass wir eine professionelle Distanz wahren, auch wenn wir freundlich uns unterhalten. Und das ist eine etwas unnatürliche Situation. Das sind keine Freundschaften. Und das, glaube ich, ist etwas, was man einfach sozusagen näher kennen muss. Ich würde sagen, das funktioniert. Und da gehen aber auch Journalisten leicht unterschiedlich mit um.
Also ich war gestern auch beim Auswärtigen Amt. Das Auswärtige Amt, da ist im Sommer immer rotieren viele Leute, das betrifft auch die Pressestelle. War eine Gelegenheit, mit dem neuen Sprecher des Auswärtigen Amtes, Sebastian Fischer, zu sprechen. Der war vorher in Brüssel gewesen, daher kenne ich den noch. Unterhält man sich, ist er gut angekommen, was machen die Neuen in der Pressestelle und es ist eine freundliche Atmosphäre. Ich war vorher beim ZDF, die machen auch ein Sommerfest, da habe ich auch mit Politikern gesprochen, interessante Eindrücke bekommen. Und ich würde es so schildern, das ist etwas, das findet zum einen offen statt, es ist nicht geheim. Man sitzt nicht in irgendeinem Keller, wir können hier davon erzählen, was da los ist. Es ist zweitens, finde ich, Ausdruck auch einer politischen Kultur, in der man sich nicht in Feindschaft gegenübersteht. Und ich glaube, wir sehen auch in Demokratien ja inzwischen, dass Demokratien, dass demokratische Systeme so zerfallen, dass die Leute es überhaupt nicht mehr schaffen, abends zusammenstehen und freundlich über Parteigrenzen, über funktionale Grenzen, Politiker, Medien hinweg ein Bier miteinander zu trinken. Und ich finde, das zeichnet eine politische Kultur aus, dass man nicht in dieser Atmosphäre des Misstrauens und der Feindschaft ist, sondern vor einer Sommerpause auch gemeinsam Abend verbringen kann, ohne damit aus der Rolle rauszugehen oder Dissense oder unterschiedliche Funktionen auszublenden.
Ich finde das ganz wichtig, dass man über die Grenzen hinweg miteinander reden kann. Aber hier betrifft das ja nicht die politischen Grenzen. Hier geht es ja nicht um eine konservative Blase und eine liberale Blase, sondern es geht um die Frage, welchen Kontakt haben Politiker und Journalisten miteinander. Und da kenne ich zwei Extremfälle. Das eine ist, wie es wohl mal in Großbritannien war, wo es einer Zeitung eine Schlagzeile wert war, dass sich ein Journalist mit einem Politiker im Restaurant getroffen hat, weil das so undenkbar ist, dass man so eine Nähe pflegt. Und das heißt heißt ja nicht, dass man nicht über politische Grenzen hinweg miteinander redet, sondern dass diese beiden Berufsstände nicht miteinander reden. Und der Gegenpunkt ist etwas, was es, glaube ich, auch vor längerer Zeit viel gegeben hat, nämlich, dass sich die Journalisten, die zum Beispiel für die CSU zuständig sind, mit allen CSU-Politikern duzen und gerne auch zusammen Golf spielen gehen. Und das sind die beiden Pole. Und die haben nicht nur was mit der politischen Kultur der Lager zu tun, sondern das ist eine Frage sozusagen der journalistischen Ethik, der Einstellung zum Beruf. Und wir haben etwas in der Mitte und das finde ich ein bisschen schwierig durchzuhalten die ganze Zeit. Das ist aber total fruchtvoll, finde ich. Aber das andere ist deswegen, also zumindest das eine, das britische, finde ich deswegen nicht völlig falsch.
Ich möchte kurz anmerken, dass ich nicht Golf spiele mit CSU-Politikern, obwohl ich die CSU beobachte. Also nicht zu dieser.
Es geht nicht nur ums Golfspielen. Früher hatten sie auch ein Parteibuch. Das hat sich zum Glück geändert.
Das hat sich auch geändert und das hat, glaube ich, eine andere Einstellung.
Das war jetzt eigentlich ein Exkurs. Und wir können aber sagen, also wer uns zuhört, das interessant findet, einen Eindruck davon hat, uns einen Kommentar dazu geben will, schreibt uns politikpodcast@deutschlandfunk.de ist unsere Adresse. Ich weiß, wir kriegen das auch aus höherer Reaktion manchmal gespielt. Das interessiert viele. Wir können da auch noch mal ausführlicher drüber sprechen. Aber ich mache jetzt sozusagen diese Klammer des Exkurses mal zu und komme mal zurück. Wir haben über Stimmungen gesprochen, über Sommerstimmungen, über schöne Feste. Und das überdeckt natürlich das, was hier gerade politisch los ist. Wir gehen in einen Sommer, der ein echter Krisensommer werden kann. Jedenfalls das, was jetzt passiert, ist ja das, was die Ampelkoalition eigentlich um jeden Preis verhindern wollte, nämlich den Streit um das Heizungsgesetz in eine lange, knapp zweimonatige Sommerpause zu ziehen, wo man sich nicht mehr richtig sieht, wo die Fraktionsführungen ihre Leute nicht mehr richtig im Griff haben, wo die in ihren Wahlkreisen freilaufen, Interviews geben, über die keine Pressestelle schaut. Und das ist diese Stimmung, wo politische Streite eskalieren können.
Und da würde mich jetzt wirklich interessieren, die Frage an gerade euch, weil ihr alle die Ampel stärker beobachtet, als ich das tue, weil ihr ja für jeweils SPD-Kanzler und Grüne zuständig seid, als Berichterstatter und Berichterstatterin. Die haben sich ja gestern, geschworen kann man nicht sagen, aber es zumindest ausformuliert, dass sie dieses Gesetz inhaltlich nicht mehr anfassen werden. Also dass das jetzt zwar gestoppt ist, aber dass man das in der ersten Sitzungswoche nach der Sommerpause so verabschieden wird, wie man das jetzt vorher beschlossen hat und worauf man sich geeinigt hat. Jetzt hast du, Gudula, schon die ersten oder Frank auch die ersten Stimmen aus der FDP geschildert, die sich freuen über das Verfassungsgerichtsurteil. Glaubt ihr denn tatsächlich, dass diese Koalition in dem Zustand, in dem sie jetzt ist, dass die über die Sommerpause die Füße stillhalten kann und sagen kann, wir haben da was beschlossen, das bleibt jetzt so und es ist gut so und so lassen wir das.
Also der FDP traue ich es nicht zu. Also ich glaube, das ist das größte Problem im Moment in der Koalition. Christian, obwohl man sich darauf verständigt hat, auch auf diesen Gesetzentwurf, der jetzt eigentlich heute zur Abstimmung gestellt werden sollte.
Christian Dürr hat sich sehr klar geäußert. Die Fraktionsführung ist da völlig klar. Es ist auch jetzt in der Hand der Fraktionen, auch wenn sich gleichwohl Robert Habeck immer noch gerne dazu äußert und Dinge verspricht, die Fraktionen jetzt machen werden. Ich würde auch sagen, was die FDP, was einfache Abgeordnete betrifft, würde ich da keine Hand in kein Feuer legen. Das wäre dann ein Problem für die Fraktionsführung. Und die Frage wäre eben nur, welche Folgen das hat. Aber wir haben Anfang Oktober zwei wichtige Landtagswahlen. Und insofern bin ich da auch nicht sicher. Also ich bin aber eigentlich im Ergebnis sicher, dass das nicht nochmal voll aufgeschnürt wird. Was die Grünen betrifft, ist das ja in letzter Zeit so, dass die eine solche Disziplin an den Tag legen in dieser Regierung, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass da nochmal was kommt.
Also was ich ja glaube, ist, dass die Union dieses Thema jetzt massiv natürlich nutzen wird. Das sehen wir ja jetzt schon, ne? Als klar Oppositionsarbeit ist das ein Geschenk auch nochmal.
Vor allem als eine Partei, die gerade auch andere Sachen am Knie hat.
Genau, und das ist es ja. Ich glaube, dass die in Teilen sogar sehr froh sein werden, dass sie sagen, jetzt haben wir dieses Thema GEG, dass wir über den Sommer möglicherweise nochmal der Ampel unter die Nase reiben können, sie damit vor uns hertreiben können und die Leute auch ein bisschen mobilisieren können, unsere Wähler und Wählerinnen, die wir ja gerne in Hessen und Bayern aus Sicht der Union gesprochen an die Wahlurnen kriegen würden. Und die haben ja intern, zumindest die CDU intern, das Problem, dass sie sehen, sie profitieren im Moment nicht von den schlechten Werten der Ampel. Das tut die AfD. Die Union ist relativ ratlos, wie sie dem begegnen soll, warum sie das nicht tut. Das ist die inhaltliche Ebene. Und die andere ist ja, dass sich auch eine Personaldebatte angekündigt hat, zumindest indirekt, indem sich Hendrik Wüst und andere in Teilen nicht gegen Merz gestellt haben, aber zumindest mal ein bisschen Kritik in den Ring geworfen haben, das Thema Kanzlerkandidatur schon mal aufgeworfen haben. Und diese ganzen Debatten, das ist ja etwas, was die Union im Moment weit von sich weghalten möchte, weil sie weiß, das wird ihr eigentlich nur schaden. Das würden die gerne eigentlich bis ins nächste Jahr tragen. Ich glaube nicht, dass es standhält, aber dieses Heizungsgesetz, diese GEG-Entscheidung ist jetzt zumindest schon mal aus Oppositionssicht zumindest ein Geschenk. Aber nicht nur für die Union, muss man sagen, für die AfD halt auch.
Ja, und wahrscheinlich wird es der Union und vor allen Dingen der AfD wieder einmal in die Hände spielen. Denn Alice Weidel hat das eben auch schon so aufgegriffen im Bundestag. Es wird argumentiert, mit welcher Arroganz geht ihr eigentlich daran und mit welcher Arroganz reagiert ihr als Ampelkoalition auf diesen Spruch aus Karlsruhe, wenn ihr jetzt schon sagt, na, wir ändern aber sowieso nichts mehr. Und da in diese Kerbe wird man ja immer wieder hauen und sagen, wir müssen dies und dies, was die Förderung angeht beispielsweise für den Heizungswechsel, da müssen wir noch rangehen, da müssen wir Veränderungen machen. Und da wird der Druck zunehmen und wahrscheinlich wird das auch verfangen in der Bevölkerung, dass man dann sagt, wofür denn eigentlich dieses Verschieben, wenn jetzt sowieso nichts mehr verändert wird?
Na, das Interessante wird ja jetzt, wie die Union damit umgeht. Also ich finde, das ist auch eine Gratwanderung. Ne? Auf der einen Seite nicht in diese AfD-Tonalität mit einzustimmen und so zu tun, als wäre man auf deren Seite, gleichzeitig aber doch irgendwie das GEG eben weiter in der Kritik zu halten. Und das, glaube ich, wird gar nicht so einfach, das so zu tun, auch was anzubieten, was man selber noch in den Ring werfen kann und sagen kann, wie wird es denn bei uns aussehen, weil da gibt es ja noch nicht wirklich ein Gegenangebot von der Union. Also bin mal gespannt, wie das sich über den Sommer so trägt.
Ja, jedenfalls sind die in einer schwierigen Situation. Das war auch mein Eindruck aus den Gesprächen, die ich hatte, dass die jetzt natürlich mit einer Bilanz in diese Sommerpause reingehen, die keinen zufriedenstellen kann. Und die haben alle.
Die sind die Ampel oder die
Ampelkoalition? Mhm. Ich meine, die Ampelkoalition, die haben auch natürlich in einen Abgrund jetzt geblickt, der einerseits die Schwierigkeiten, die technischen Schwierigkeiten des Regierens, des Mehrheitenbildens in dieser Ampelkoalition zeigt und gleichzeitig vor Augen hat, das, was Frank gesagt hat, wo das einzahlt, nämlich bei der AfD. Ich glaube, die Werte, die die da in den Umfragen sehen, das ist etwas, was die ganze Stimmung hier wirklich fast schockartig zum Teil, den großen Fragezeichen, die man überall sieht, mitprägt. Ich gebe da mal einen kurzen Hörtipp. Es gibt einen interessanten Podcast aus unserer Medienredaktion, der heißt Nach Redaktionsschluss. Und da beschäftigt sich die letzte Folge damit, wie Umfragen in die Politik hineinwirken, wie sie die Politik, wie die das in ihrer Überschrift sagen, lähmen oder auch vor sich hertreiben. Da ist Volker Findhammer aus unserem Hauptstadtstudio dabei und der Politikwissenschaftler Thorsten Faas. Nach Redaktionsschluss, Hörtipp. Podcast aus der Medienredaktion.
Ich glaube, was man auch nicht vergessen darf, ist, dass bei dieser Ampelkoalition ja nicht nur jetzt das GEG ein Streitpunkt war, den man versucht hat abzuräumen, ihn aber bislang eben noch nicht abräumen konnte, dass es da ja noch diverse andere Punkte gibt, die da noch drunter liegen. Also da gehören so Einzelpunkte dazu, wie zum Beispiel Staatsbürgerschaftsrecht oder was haben wir noch, Selbstbestimmungsrecht ist noch nicht abgeschlossen. Das sind lauter Dinge, die da im Argen liegen. Nächstes Jahr sind noch Landtagswahlen, die anstehen, die oder dieses Jahr und nächstes Jahr, die, glaube ich, dann auch nochmal gewisse Dynamiken in diese Ampelkoalition hineinbringen und es auch nicht leichter machen zu regieren. Und dann ist natürlich noch dieses Riesenthema Haushalt, das wir ja diese Woche schon erlebt haben, was das für ein Streitpunkt ist. Und das ist überhaupt noch nicht erledigt. Also das, glaube ich...
Und da geht es ums Eingemachte.
Ja, und da bin ich mal sehr gespannt, was das nochmal in der Ampel bewirkt.
Was ich interessant fand, war bei diesem Befund dieses schwierigen mentalen Zustands der Akteure in der Ampelkoalition, dass da ja sich Ratlosigkeit über dieses immer erneute Scheitern, es ist ihnen jetzt auch das wieder passiert, was sie partout nicht mehr wollten, dass sie Briefe veröffentlichen, die sie sich gegenseitig schreiben, Lindner an Paus, Paus an Lindner, Finanzministerium an Paus und so weiter.
Zum Thema Haushalt,
Schuldzuweisungen, ne? Bei der Frage, wer kommt auf die schlechtesten Ideen, wer war es, wenn es um das Elterngeld geht, alles diese Dinge, wo sie sich immer wieder in nächtelangen Sitzungen geschworen haben, das machen wir nicht mehr.
Wir wollen auch keine nächtelangen Sitzungen machen.
Die sollte es auch nicht mehr geben. Also es ist so vieles nicht gelungen. Und ich fand besonders interessant, dass ich jetzt in einigen dieser Gespräche, auch bei diesen Sommerfesten, über die wir gesprochen haben, gerade von Grünen immer wieder gehört habe, Mensch, Schwarz-Grün, das wäre es doch gewesen. Fast eine Sehnsucht danach, dass man dieses Modell nicht gemacht hat. Gibt sicherlich unterschiedlich, aber ich fand es auffällig, dass das ein Thema ist, dass ich mehrfach gehört habe in einer Situation, wo ja gleichzeitig die Union sich von diesem Gedanken total verabschiedet, in Bayern zumindest einen Wahlkampf Teile machen wird Union, und ja. Koalition, also ein Ministerpräsident in Bayern, ja, der das von 40% einen Wahlkampf machen wird, wo er sagen würde, auf gar keinen Fall mit den Grünen, lieber mit den Freien Wählern. Also das sind solche
Dynamiken. Ja, aber das würde ich nicht wirklich in diese Dynamik voll reinziehen, weil es das von Anfang an gegeben hat. Es gibt ganz bestimmte Leute, die von Anfang an gesagt haben, mit dieser SPD haben wir auch so schwierige Erfahrungen gemacht, gerade auch in dieser Konstellation mit der FDP. Sie hätten das lieber genau. unter schwarzen
aber
Vorzeichen
gehabt. Aber die sagen
jetzt,
wo alle sich in die Augen schauen und sagen, wie läuft's denn, sagen die, siehste. Wir haben es immer gesagt, wäre es doch gewesen. Gut. Wir kommen jetzt damit und haben auf einmal Argumente.
Aber ich weiß nicht, ob das andere, dass das alles nur hätte Fahrradkette, um Per Steinbrück mal zu zitieren. Ja. Also wäre eine schwarz-grüne Koalition an dieser Stelle jetzt besser gelaufen. Das kann ich mir nämlich nicht vorstellen.
Und das sagen sofort auch die, sagen wir mal, von denen, mit denen ich spreche, Mehrheit der Grünen, dass sie sagen, mein Gott, das will ich gar nicht wissen, was dann wird.
Aber ich frage mich, weil du gerade sagtest, das sind nur Teile der Union, ob man sich nicht perspektivisch Schwarz-Grün jetzt verbaut. Also Söder macht das gerade in Bayern. Und wenn ein Friedrich Merz auftritt und jetzt sagt, die Hauptgegnerschaft sind die Grünen, dann wird die Sache dann am Ende immer problematischer.
Also das würde ich so nicht sehen. Ich glaube, Bayern ist immer ein Spezialfall. Das muss man sehen unter dem bayerischen Landtagswahlvorzeichen. Das, glaube ich, wird die Tonalität nach der Landtagswahl auch wieder eine andere.
Und es ist
und
klar,
in der Union gibt es ja schwarz-grüne Regierungen. Es gibt Leute, die das einfach auch als gute Regierung wahrnehmen. Aber
warum,
ich glaube, wenn man das jetzt nochmal...
Warum argumentiere ich dann in dieser Schärfe, unsere Hauptgegner sind die Grünen? Warum macht er das?
Es ist klar, dass es mit Merz nicht ginge. Aber mit einer anderen Person ginge es wieder.
Und er hat es ja im Endeffekt auch nochmal anders dann, zwei Tage später, nochmal anders eingeordnet, indem er gesagt hat, das ist unser Hauptwettbewerber. Und das ist ja auch nicht falsch.
Ne? Aber ich verstehe das Kalkül nicht, warum er sich dann Perspektiven derart verbaut durch diese scharfen Töne. Weil dann ist
er selbst hat diese Perspektiven.
Sowieso
nicht mit Merz gäbe es Schwarz-Grün ohnehin nicht. Aber das ist nochmal eine ganz andere
Situation. So, andere Situation. Ich glaube, jetzt sind wir mitten in den Überlegungen, die sich da vielleicht auch manche Parteistrategen in diesem langen Sommer, der jetzt vor uns liegt, machen werden. Ich glaube, das weist darauf hin, wie schwierig das dann wird, Anfang September das Ganze wieder neu zu starten und mit Schwung und guter Laune in den Herbst zu gehen.
Da haben wir auch dann noch so ein bisschen Kindergrundsicherung.
Ja, da haben wir
während Kindergrundsicherung der
bis August. Alles noch Stoff für Politik-Podcasts.
Kurze Frage, wer glaubt, dass es noch eine Sondersitzung geben wird in diesem Sommer, in dieser ganzen Gemengelage?
Ich habe da keine Meinung zu.
Ich wette auch auf nichts mehr. Ich hätte so viel Geld schon verloren.
Norbert Lammert sagte, nicht so weit rausschwimmen.
Ja, das gilt immer und das gilt besonders für uns, denn wir wissen, für uns gibt es sowieso keine Sommerpausen mehr. Irgendwas kann ständig um die Ecke kommen. Politik-Podcast gibt es in jedem Fall weiter. Ich würde mal sagen, das war's jetzt mit der Folge 324 des Politik-Podcasts. Wie gesagt, wir freuen uns, wenn ihr uns Hinweise gibt zu dem, was wir diskutiert haben. E-Mail politikpodcast@deutschlandfunk.de oder Sprachnachrichten, wie immer, haben wir auch sehr gern, auf die Nummer 0160-9130-7007. Vielen Dank für die Redaktion an Moritz Metz und für Christian Fischer, der da drüben vor dem Plenarsaal steht, der die Technik gemacht hat, uns aufgenommen hat. Und für heute sagen wir Tschüss aus dem Bundestag.
Tschüss.